Einen wunderschönen guten Morgen euch allen hier im Präsenzgottesdienst und an alle, die hier an den Bildschirmen dieser Welt diesem Gottesdienst folgen oder später den Gottesdienst nachverfolgen. Ich habe heute ein ganz tolles Thema mitgebracht, das Petra und mich schon seit vielen Jahrzehnten begleitet und beschäftigt. Und zwar, wie finde ich einen Freund oder eine Freundin? Man könnte natürlich denken, ja, das ist ja nichts Frommes und nichts Geistliches, aber ihr werdet es schon auch merken, es ist höchst geistlich und höchst fromm. Es ist elementar. Ich habe euch zu diesem Zwecke eine kleine Geschichte mitgebracht, ein Kinderbuch von Erik Kahle, Die kleine Maus sucht einen Freund. Die kleine Maus war einsam und allein. Sie wünschte sich nichts lieber als einen Freund. Und darum lief es von Tier zu Tier und fragte, wollen wir Freunde sein? Nein, wieherte das Pferd und graste weiter. Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte, wollen wir Freunde sein? Nein, sagte das Krokodil und klapperte mit den Zähnen. Und so lief die kleine Maus von Tier zu Tier, aber alle lehnten ab. Da landete die Maus bei einer Maus. Wollen wir Freunde sein? Ja, sagte die Maus, komm mit in mein Mäusehaus. Ihr merkt schon, es geht darum, wie finde ich eigentlich einen Freund? Und diese kleine Geschichte demonstriert sehr viel, an das ihr euch nachher, während ich rede, erinnern möchtet. Dieses Thema ist nicht ganz leicht. Für manch einen ist es sehr schmerzhaft, weil er vielleicht einfach schon sich sehr nach einem Freund sehnt, aber keinen gefunden hat. Vielleicht ist das Thema auch schambehaftet, weil wer mag denn schon zugeben, dass er keinen guten Freund hat? Das ist ja fast ein bisschen peinlich, wenn man das offenbaren muss. Andere sind aber einfach anders gestrickt, sie sind mehr sachbezogen und denen sind Beziehungen oft eher lästig. Das muss man auch sehen, dass man es Menschen gibt, die nicht so ein großes Bedürfnis haben, aber auch ihr werdet im Laufe der Predigt merken, wie wichtig und wie gut Freundschaft ist. Freundschaft ist das Abbild göttlicher Liebe. Wir können, glaube ich, weiterschalten. Freundschaft ist das Abbild göttlicher Liebe. Weil Gott uns bedingungslos liebt, sollen wir uns auch bedingungslos lieben. Im Psalm 17, da steht, ein Freund liebt alle Zeit. Und ein Bruder ist für die Not geboren. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder ist für die Not geboren. Für mich ist das ganz wichtig für Menschen, die jetzt nicht so beziehungsorientiert sind. Ein Bruder ist für die Not geboren. Spätestens dann brauchst auch du einen Freund. Und ein ganz wichtiges Prinzip von Freundschaft ist Liebe. Den Freund lieben. Da kommt später noch mehr. In den Apokryphen steht auch was ganz Interessantes zu dem Thema. Ich weiß, dass wir Freikirchler mit den Apokryphen so unsere Probleme haben. Luther hat die nicht in die Bibel mit aufgenommen, aber er hat immerhin gesagt, es ist nützlich zu lesen. Deswegen zitiere ich die ausnahmsweise mal. Apokryphen, Jesus Sirach 6, Vers 7. Willst du einen Freund finden, so erprobe zuerst seine Treue und vertrau ihm nicht allzu rasch. Denn mancher ist ein Freund, solange es ihm gefällt, aber in der Not hält er nicht stand. Das sind sehr, sehr gute, wichtige Ratschläge um das Thema Freundschaft, Freunde, die man sich sucht, mit denen man sich umgibt. Freundschaften, Freunde, das sind Menschen, die zu einem stehen in der Not. Freundschaften beweisen sich gerade in der Not. Genau dann wirst du merken, ob dein Freund wirklich dein Freund ist. Ist dein Freund dann auch für dich da? Oder was ich noch viel wichtiger finde, bist du dann für deinen Freund da, wenn er in Not ist? Merkst du es überhaupt? Kriegst du es mit? Spürst du? Empfindest du? Bist du dran? Wenn nicht, dann überleg mal, ob du nicht vielleicht ein besserer Freund werden könntest. Im realen Leben hat man manchmal ganz schnell Freunde, nämlich dann, wenn es einem gut geht. Es gibt ein ganz irres Buch ja von Dale Carnegie, die Manager unter uns, die wissen das. wie man Freunde gewinnt. Ja, toll, nicht? Aber diese Art von Freunde, das sind Zweckbekanntschaften. Das sind keine wirklichen Freunde. Das sind Menschen, von denen ich etwas habe. Von denen ich etwas bekomme oder mir etwas erwarte. Macht, Geld, Vorteile. Diese Menschen sind dann da, wenn es angenehm ist, mit mir zusammen zu sein. Aber wenn die Not bei mir einzieht, wenn ich nicht mehr so viel Macht habe, nicht mehr so viel Geld habe, wenn ich nicht mehr so erfolgreich bin, dann wenden sich solche Leute ganz schnell von einem ab. Und das ist traurig. Und daran merkst du dann auch, wer deine wirklichen Freunde sind. Ich habe das selber erfahren. Ich war als Student in einer Studentenverbindung, weil ich mir da auch Vorteile von erhofft habe, Beziehungen und alles Mögliche. Aber wie ich dann Christ geworden bin und gemerkt habe, dieser ganze Alkoholkonsum und dieses ganze Leben, das passt nicht, das geht nicht zusammen. Da habe ich mich von den lieben Leuten verabschiedet, ja, und gesagt, ich komme nicht mehr. Ich habe mich von diesem Ganzen verabschiedet. Und wisst ihr, was die mir dann am Telefon gesagt haben? Du Arschloch. Ja, also ich sage das deswegen, weil die das genauso gesagt haben. Aber da war mir schlagartig klar, wie das ist. Wenn du denkst, du hast Freunde und plötzlich merkst du, du machst nicht mehr so richtig mit und bist dann einfach abserviert, das tut weh. Auch Jesus musste das erfahren. In Johannes 6, Vers 65 steht eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Auch die begleitet mich schon fast mein ganzes Christenleben. Da steht nämlich, er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt auch ihr weggehen? Und Simon Petrus antwortete, Herr, wo sollen wir hingehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist ganz schön hart, wenn ihr euch das überlegt. Jesus bringt da eine Aussage, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Und daraufhin wenden sich sehr viele von ihm ab, die ihm begeistert gefolgt waren, die irgendwo auch gedacht haben, wir sind Freunde, wenden sich ab, weil ihnen das zu hart war. Diese Rede war ihnen zu hart. Und Petrus, da muss ich sagen, da hat Jesus sich ja gute Freunde ausgesucht. Und die 12, die haben gesagt, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Die haben, auch wenn sie das nicht alles verstanden haben, was Jesus ihnen so gesagt hat, ihn nicht verlassen. Meine Petra hat eine wunderschöne Definition von Freundschaft ausgegraben, die uns auch schon viele Jahre begleitet. Und zwar heißt es da, Freundschaft ist die Blüte des Augenblicks und die Frucht der Zeit. Von August von Kotzebühl. Freundschaft ist die Blüte des Augenblicks und eine Frucht der Zeit. Manche Freundschaften entstehen ganz spontan. Man trifft Seelenverwandte. Man kommt ins Gespräch und spürt sofort, wir sind auf einer Wellenlänge. Das ist manchmal wirklich unglaublich. Ja? Wenn ihr solche Begegnungen habt, dann freut euch. Es entsteht dann oft spontan eine ganz tiefe Freundschaft, die sich dann aber auch noch weiterentwickeln kann und muss. Andere Freundschaften entstehen ganz langsam. Sie wachsen mit der Zeit. Es gibt Menschen, wo man am Anfang denkt, naja, also ich kenne einige, wo ich dann dachte, naja, mit denen werde ich garantiert nicht warm. Aber ich habe mich dann doch aufgemacht, aus vielen Gründen, mich mit denen zu umgeben, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und plötzlich habe ich gemerkt, Mensch, der hat ja ganz tolle Dinge zu sagen. Ja, ganz spontan fällt mir der Jörg ein, der einfach, also als wir unser Seminar gemacht haben, da war ich so sprachlos, was der Jörg alles zu sagen hat. Ihr müsst euch das einfach mal anhören. Ja? Hammermäßig. Das hat mich tief beeindruckt. Zu einer tiefen Freundschaft hat es wohl nicht gereicht, aber wer weiß. Ich will aber damit sagen, es ist manchmal so, dass man solche Begegnungen hat und da muss man dann auch die Chance ergreifen. Und andere, da muss man wirklich dran arbeiten. Freundschaften bewahren uns aber nicht vor dunklen Tagen. Das muss ich leider auch sagen. Sie machen sie nur leichter. Freundschaften bewahren uns nicht vor dunklen Tagen, aber sie machen sie leichter. Augustinus hat dazu gesagt, ohne Freundschaft ist nichts freundlich. ohne Freundschaft ist nichts freundlich. Das finde ich schon sehr interessant und ich finde vor allen Dingen interessant, auch das Zitat von Karin in der Einleitung, dass Männer wie dieser Mönch aus Clairvaux, wie der Augustinus vor Jahrhunderten und Jahrtausenden schon solche wichtigen Erkenntnisse hatten und die heute immer noch relevant sind. Auch die Bibel hat zu diesem ganzen Thema einiges zu sagen und das möchte ich euch jetzt mal ein bisschen näher bringen. Und zwar heißt es da im 1. Mose 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, das ist klar. Dieser Text bezieht sich eigentlich auf Ehe und Ehepartner und wird ja auch ganz häufig bei Trauungen immer wieder zitiert. Aber dieser Text behandelt dennoch auch grundlegende Fragen von Beziehungen allgemein. Er sagt eigentlich einiges dazu aus, denn wir sind als Menschen, als soziale Wesen geschaffen. Wir sind angelegt auf ein Gegenüber, auf ein Du. Gott selber hat uns Menschen geschaffen, weil Gott ist die Liebe. Aber wenn du keinen hast, den du lieben kannst, dann ist das ziemlich sinnlos. Deswegen hat Gott die Menschen geschaffen. Aber auch der Mensch braucht ein Gegenüber, weil das ist einfach eine göttliche Eigenart, Eigenschaft, die er in uns hineingelegt hat. Wir brauchen ein Gegenüber. Wir brauchen einen Freund oder eine Freundin. Ich habe ja schon mal darüber geredet, als der Adam aufgewacht ist und die Eva, beziehungsweise sie hieß ja noch gar nicht Eva, die Adama oder Isha neben ihm lag oder stand, da war er begeistert, er hat gejubelt. Endlich jemand wie ich, endlich ein Verbündeter. Und eigentlich ist das auch so in Freundschaft. Endlich habe ich jemanden, der mich versteht. Endlich habe ich jemanden, mit dem ich reden kann, mit dem ich mich austauschen kann, wo ich offen sein kann. Im Grunde ist das in unser Herz hineingelegt, eine ganz tiefe Sehnsucht, einen Freund zu finden. Ich bin kürzlich über eine andere Bibelstelle gestolpert, die hat mich auch aufhorchen lassen. Nämlich, niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. An dieser Stelle werden auch ganz wesentliche Prinzipien von Freundschaft genannt. Das erste ist, wenn ihr tut, was ich euch geboten habe, dann habe ich gleich gedacht, naja, also Freunde, die sind Leute, die immer tun, was ich will. Das stimmt natürlich nicht. Jesus hatte nämlich im Vorfeld gesagt, wenn ihr sollt euch lieben untereinander, ihr sollt euch lieben. Das ist sein Gebot gewesen. Freundschaft heißt also, den Freund lieben. Das ist das Allerwichtigste in einer Freundschaft, den Freund wirklich lieben. Und dann Offenheit. Jesus hat seinen Freunden alles mitgeteilt. Er hat ihnen alles mitgeteilt, was er vom Vater empfangen hat. Und dann auch Vertrauen. Jesus hat seinen Freunden vertraut. Er hat ihnen Dinge zugemutet, auch sie Dinge tun lassen, die eigentlich unglaublich sind. Also Freundschaft ist auch geprägt von Vertrauen. Und ja, ich finde es sehr interessant bei dieser ganzen Geschichte, dass Jesus Freunde hatte und dass er sich seine Freunde gut ausgesucht hat. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist. Er hat aber seine Freundschaften regelrecht organisiert. Es gibt dabei auch Abstufungen, die ich auch in meinem eigenen Leben so beobachte oder beobachtet habe. Es gibt Freunde, das sind Menschen, mit denen stehe ich in einem ganz freundschaftlichen Kontakt. Wenn wir uns sehen, ist es wunderschön, aber weil wir so weit auseinander wohnen oder weil es einfach wenig Zeit gibt, ist da einfach kein regelmäßiger Kontakt und Austausch möglich. Das sind einfach Freunde. Aber es gibt auch enge Freunde. Immer dann, wenn wir uns sehen, dann findet ein ganz tiefer Austausch statt. Das ist Das ist was Besonderes. Da müsst ihr auch drauf achten. Zu Freundschaft gehört auch ein tiefer Austausch. Wenn man da nur beim Wetter und bei der Politik hängen bleibt oder bei der Arbeit, dann ist das nicht so gut. Dann ist das kein Zeichen von enger Freundschaft. An der Stelle habe ich übrigens mal eine Lektion bekommen. Da habe ich nämlich den Pastor Elisha Lawson von der amerikanischen Gemeinde hier in Heidelberg besucht. Und ich habe dann so die übliche, also er hat dann mich gefragt, wie geht es dir und wie geht es deiner Familie? Hast du Kinder? Wie geht es deinen Kindern? Echt, mir war das am Anfang ein bisschen peinlich, also so zum ersten Mal sich kennenzulernen und solche Fragen. Aber dann ist mir aufgefallen, ich frage eigentlich immer, was machst du von Beruf? Was, ne? Dann hat doch jeder gleich den Eindruck, das ist das Wichtigste von der Welt. Aber dieser Elisha, der hat begriffen, das Wichtigste ist, wie geht es mir, was ist mit meinen Beziehungen, bin ich verheiratet und so weiter. Der hat ja eigentlich richtigen Fragen gestellt. Und da habe ich mir angewöhnt, oder ich bin immer noch am Üben, mehr zuzuhören, mehr zu fragen. Das ist gar nicht so einfach, ja, besonders für so initiative Typen wie mich. Es ist nicht leicht, zuzuhören und schon gar nicht leicht, dem anderen auch Fragen zu stellen. Ich erzähle immer gerne Geschichten. Ja. Im Orient wäre ich garantiert Märchenerzähler und steinreich, weil ich gut Geschichten erzählen kann. Aber ich kann ganz schlecht zuhören. Es gehört aber zur Freundschaft dazu, zuzuhören. Und dann gibt es noch die allerbesten Freunde. Das sind Menschen, mit denen ich Freud und Leid teile. Das sind Menschen, die auch meine Abgründe sehen dürfen. Ich bin ja nicht immer der heilige Ham und der nette Kerl. Also die dürfen das wissen. Mit denen tausche ich mich mal auch aus und sage, du, an der Stelle, da habe ich ein Problem, da komme ich einfach nicht über meine Schwäche hinweg und so weiter. Und dann können wir reden, dann können wir auch beten. Und jetzt haltet euch fest, das war bei Jesus im Grunde genauso. Nämlich gemäß Lukas 10, Vers 1, da hatte Jesus 72 Männer oder Frauen, ich weiß nicht, 72 Menschen, beauftragt, das Reich Gottes zu verkünden. Er hat sie ausgesandt. Er hat ihnen einen großen Auftrag zugemutet. Er hat ihnen vertraut. Das heißt, in gewisser Weise müssen sie schon Freunde gewesen sein. Solche Aufträge gibt man ja nicht irgendeinem. Also, das heißt, es waren Freunde. Dann gab es aber auch Männer, die Jesus ausgesucht hat, 12 an der Zahl, die später Apostel genannt wurden. Diese würde ich als enge Freunde bezeichnen. Das sind ja übrigens auch die, die ihn nicht verlassen haben, als er mal eine steile Aussage gemacht hat. Interessanterweise. Und da kann man doch nur sagen, da hat Jesus die Richtigen ausgesucht. Ich meine, 12 ist schon auch eine harte Zahl. Ich glaube, auf so viel kommen wir nun auch nicht, obwohl wir beide sehr beziehungsorientiert sind, meine Petra und ich. Aber 12 Jünger, und ich denke auch, das ist eine Zahl maximal, mehr geht nicht, an engen Freunden. Und innerhalb dieser 12 Freunde hatte er nochmal zu 3 Jüngern eine ganz besondere Beziehung. Das waren nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Und mit diesen 3 Männern hat Jesus ganz besondere Momente und Ereignisse geteilt. Das eine war, werdet ihr euch wahrscheinlich erinnern, auf dem Berg der Verklärung. Jesus sondert seine 3 Jünger von den anderen ab, geht mit ihnen auf einen Berg und dort begegnen ihnen Mose und Elia und letzten Endes Gott. Ein sehr, sehr bewegendes Ereignis. Und interessanterweise hat er da nicht alle 12 mitgenommen, sondern diese 3. Oder auch in Gethsemane, im Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung. Wen nimmt er mit? Erstmal seine Jünger, aber die 3 nimmt er dann nochmal eine Ecke weiter mit und bittet sie darum, in der Stunde der allergrößten Not mit ihm zu sein, für ihn zu beten. Ich denke, das sind die allerbesten Freunde von Jesus gewesen. Ja, der Wert von Freundschaft wird in der Bibel insgesamt sehr hoch gehalten. Ich möchte nur mal erinnern an das Buch Ruth, wo die Freundschaft von Naomi und ihrer Schwiegertochter Ruth erzählt wird. Nebenbei gesagt, eine wunderschöne Geschichte, die ich euch ans Herz legen kann. Es ist traumhaft schön beschrieben. Wer ein Freund der Sprache und der guten Worte ist, ist da richtig gut bedient. Eine weitere wichtige Freundschaft fällt eigentlich fast jedem ein, der ein bisschen bibelkundig ist, die Freundschaft zwischen David, dem späteren König von Israel, und Jonathan, dem Sohn des aktuellen Königs von Israel. David und Jonathan, das war eine Freundschaft von ganz besonderer Qualität. Diese beiden Freundschaftsgeschichten, die berichten von großer Liebe zueinander und von großem Vertrauen zueinander. Und die zeigen auch, dass Freundschaft über den Tod hinaus wirkt. Das ist auch eine sehr schöne Sache. In beiden Fällen hat die Freundschaft über den Tod hinaus gewirkt. Ja, ich möchte an der Stelle festhalten, wir sind als Menschen einfach so gestrickt. Wir brauchen einen Freund. Wir brauchen eine Freundin. Und darum suchen wir auch oft einen Freund und eine Freundin. Es ist uns ein ganz tiefes inneres Anliegen, weil Gott das so in uns hineingelegt hat. Diese Sozialität, dieses auf den anderen ausgerichtet, auf das Gegenüber ausgerichtet zu sein. Das ist nichts Unnormales, im Gegenteil, das ist zutiefst menschlich. Wir suchen diesen inneren Freund, so ein bisschen wie die Maus auch ihren Freund gesucht hat und dann am Ende auch einen gefunden hat. Ja, das ist alles gut und schön, aber wie sieht es eigentlich im Leben und in der Praxis aus? Wie finde ich denn jetzt gute Freunde? Wie finde ich gute Freunde? Freundschaft kann man nicht machen, ihr Lieben. Sie ist meistens ein Geschenk, das man erst auspacken muss. Freundschaft ist ein Geschenk. Manchmal, wenn man einen Seelenverwandten trifft, dann muss man zugreifen. Dann darf man nicht lange fackeln. Das muss man dann erkennen und dann sagen, okay, lass uns mal sehen, ob wir Freunde werden können. Ja, wir müssen uns aber auch vielleicht die Frage stellen, wem kann und soll ich Freund sein? Wem soll ich Freund sein? Das ist ja nicht immer nur eine Sache, was kriege ich, sondern auch, wo soll ich mich investieren? Frag doch Gott und den Heiligen Geist einmal, welcher Mensch braucht einen Freund? Und zwar mich als Freund. Das ist eine Herausforderung. Die Antworten sind nicht immer so, wie wir uns das erhoffen, aber es ist doch so, dass Gott schon einen Auftrag für uns hat, füreinander da zu sein, und da bist du unter Umständen gefragt. Wenn du da etwas erkennst an dieser Stelle, dann werde aktiv. Dann warte nicht, bis irgendwas passiert, es wird nämlich nichts passieren. Ja? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, so ist es. Aber wir sollen uns, wie die Apokryphen uns sagen, unsere Freunde suchen. Aber es heißt hier, willst du einen Freund finden, so erprobe zuerst seine Treue und vertraue ihm nicht allzu rasch. Also da ist das auch ziemlich realistisch. Ja, du musst erstmal die Treue sehen und suchen. Du kannst Beziehungen haben, aber Freundschaft kannst du nur zu Menschen haben, die auch treu sind. Ja, manchen fällt das unglaublich schwer, Freunde zu suchen, Freunde zu finden, Freundschaft zu halten. Vielleicht musst du erstmal freundschaftsfähig werden. Vielleicht hast du Defizite in deiner Persönlichkeit, das kann gut sein. Defizite, die es einfach schwer machen, mit dir zusammen zu sein. Dass es nicht immer schön ist, mit dir zusammen zu sein, weil das so viel Negatives in dir ist und tobt, dass man es schwer mit dir aushält. Wenn das dein Problem ist, dann kann ich dir nur raten, suche innere Heilung. Lege ab, was im Weg steht. Lebe versöhnt mit dir selber. Es ist wichtig, dass du Frieden mit dir hast, mit dem, was dich umtreibt und wie es dir geht und was du für Themen hast. Sonst bist du nämlich keine Bereicherung für andere, sondern eher eine Belastung. Im Badischen habe ich ja was kennengelernt, nicht? Der ist so wie ein babisches Gutzel. Der hängt einem so an der Seele, das ist mega anstrengend. Solche Menschen, kennt ihr die auch? Schwierig. Wenn du so ein Mensch bist, dann kann ich dir nur sagen, da musst du echt Gott dran arbeiten lassen. Aber ich kann dir sagen, es gibt Hoffnung und es gibt Heilung. Manch einer leidet aber auch darunter, dass er eine sehr ideale Vorstellung von einem Freund hat. Ein genaues Bild. So muss der Freund sein. Und dann wundern sie sich, dass sie keinen finden. Denn diesen idealen Menschen gibt es nicht. Du musst auch wissen an der Stelle, eins der wichtigsten Merkmale der Freundschaft ist, dass man den Freund so annimmt, wie er ist. Den Freund so annehmen, wie er ist. Das Gleiche wollen wir doch letzten Endes auch. Wenn ich ihn aber nicht so annehme, wie er ist, weil ich eine Idealvorstellung habe, dann habe ich ihn eben nicht so angenommen, wie er ist. Das ist das glatte Gegenteil. Menschen, Freunde sind Menschen, die einen lieben, obwohl sie einen kennen. Freunde sind Menschen, die einen lieben, obwohl sie einen kennen. Also wenn du wirklich ein Freund bist, dann weißt du um die Schwächen deines Freundes und dann kannst du über manches hinwegsehen, kannst in manchen Dingen barmherzig sein und in manchen Dingen aber auch Dinge ansprechen, in einer liebevollen Art und Weise. Menschen so zu nehmen, wie sie sind, das ist der Schlüssel eigentlich für jede Freundschaft. Wenn das Vertrauen und die Liebe zueinander gewachsen ist, dann können und dann müssen Freunde auch die Freiheit haben, sich gegenseitig problematische Dinge zu sagen und anzusprechen. Wer einem Freund immer nur das sagt, was gut ist, und du bist ein toller Kerl und du hast das richtig gut gemacht, der ist letzten Endes kein wirklicher Freund. Ja? Der Herr Trump, der umgibt sich mit solchen Freunden, die immer nur Gutes sagen und alle anderen entfernt er aus seinem Umfeld, dann hat man am Ende, oder er hat dann am Ende natürlich auch keine objektive Sicht über sich selber mehr und verliert dadurch den Anschluss an die Wirklichkeit. Freunde sind Menschen, die einem auch solche Dinge mal sagen können. Ja, und dann kommt noch ein Thema dazu beim Thema Freundschaft. Es gibt auch bei Freundschaften immer mal wieder Irritationen. Und das tut bei engen Freunden ganz besonders weh. Und dann ist es ganz wichtig, sich in Vergebung zu üben. Die Frucht davon wird nämlich sein, dass eure Beziehung, die Tiefe der Beziehung zunimmt. Ich erinnere mich gerade spontan an einen meiner besten Freunde, an den Hermann. Der war damals Single, wir hatten Kinder, bei uns tobte das Leben und auch ein bisschen das Chaos. Wir waren auch nicht so gut organisiert und gut drauf. Und er hat dann da irgendwie so einen Spruch losgelassen, ja, der Petra ganz, ganz tief verletzt hat. Ja, bei euch ist ja immer nur Chaos, ja, hat er gesagt. Das hat richtig wehgetan, das hat echt gesessen. Das war ja unser Problem und er hat das so brutal angesprochen. Auch Petra war ganz tief enttäuscht oder verletzt. Ich war sehr enttäuscht, aber dann habe ich mir gedacht, okay, Herr Jesus, der Hermann, ich sehe es ihm jetzt mal nach, der hat noch gar keine Kinder. Ich bin mal gespannt, was er sagen wird, wenn er selber Kinder hat. Und wisst ihr was, 20 Jahre später ruft er mich an und sagt, Herr, weißt du was, weißt du noch, was ich dir damals gesagt habe? Im Nachhinein, das war total stoffelig und blöd. Ja, habe ich gesagt, da hast du recht, das war richtig schlimm, das hat wehgetan. Und dann hat er sich dafür entschuldigt. Und dann habe ich gesagt, das ist ein wahrer Freund. Der hat sich sogar noch daran erinnert. Ja? Das war ja eine ganz kleine Episode. Das war aber schön. Aber für mich in der Situation war es erstmal dran, zu vergeben und zu sagen, Herr, du musst es richten. Ja? Und dann zu warten. Und siehe da, 20 Jahre später ruft er an. Wie schön. Jesus selber hat es ja auch erlebt. Er ist von seinen allerbesten Freunden verraten worden. Von seinen Freunden und seinen allerbesten Freunden. Petrus hat ihn sogar dreimal verraten. Und in der Stunde der größten Not hat er nicht zu ihm gestanden. Hat er ihn verleugnet. Das hat richtig wehgetan. Ein Mann, mit dem Jesus 3,5 Jahre Zeit verbracht hat, mit dem er alles geteilt hatte, was er hatte. Und dann, als es eng wird, macht er sich vom Acker. Und verleugnet ihn. Aber Jesus hat nicht aufgegeben. Er hat es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Geschichte erzähle ich euch vielleicht ein andermal. Die Realität ist, Freundschaft ohne Schmerzen gibt es nicht. Freundschaft ohne Schmerzen gibt es nicht. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit den schmerzhaften Ereignissen um? Das ist ein Lernfeld, wo wir wirklich, wie ich, üben müssen. Und dann kommt noch ein Thema hinzu. Freundschaft braucht einfach auch Zeit und Energie. Das kann man planen und organisieren. Ihr habt ja an Jesus gesehen, auch er hat seine Freundschaften wohl dosiert organisiert. Er hat sich die Jünger ausgesucht, nicht umgekehrt. Er hat sich sehr genau überlegt und seine Auswahl war offensichtlich gut. Denn als viele ihn verlassen haben, die 12 sind treu geblieben. Also es ist wichtig, Freundschaften auch ein bisschen zu organisieren. Wenn es auch ein Geschenk oft ist, Freundschaft, aber man muss dazu auch ein bisschen was organisieren. Petra und ich, wir mussten lernen, die Freundschaften zu pflegen. Denn ohne Pflege verkümmert auch jede Freundschaft. Also Freundschaft braucht Pflege. Und wir planen daher mittlerweile ganz bewusst Zeiten ein, die wir mit unseren Freunden verbringen. Die weitläufigeren Freunde, die treffen wir zum Beispiel, haben wir so einen Standardtermin am Dreikönigstag, am 6. Januar, treffen wir uns und spielen miteinander, quasseln und schlagen uns Nächte um die Ohren. Und es ist immer ein Riesenballiho. Und auch da ist es so, dass wir sehr auf einer Wellenlänge sind. Und die Gespräche sind sofort immer tief. Und da geht es eben nicht um Essen und Trinken und Auto, sondern richtig um wichtige Dinge. Aber wir können uns leider nicht so oft sehen. Deswegen sind das eben halt die Freunde, die engeren Freunde, aber eben nicht die allerbesten Freunde. Wir machen einmal im Jahr eine Terminplanung, meistens zwischen den Jahren. Und da überlegen wir uns dann auch schon, mit welchen Freunden wollen wir uns wann dieses Jahr treffen. Weil wenn wir nicht planen, dann werden wir verplant. Ja? Wenn wir nicht planen, werden wir verplant. Wir müssen also wirklich planen und organisieren, wann wir uns treffen. Geht auch andersrum. Unsere Freundin Petra, wenn wir dann gekommen sind mit 3 Kindern und die sind kinderlos und sie ist sehr perfektionistisch, hat alles immer ganz schnieke, sie hat sich bewusst entschieden, wenn die Höfgers kommen, dann verzichte ich auf Ordnung. Das nehme ich dann in Kauf. Das ist echte Freundschaft, oder? Das nimmt sie dann in Kauf. Da hat sie bewusst gesagt, ja, die bringen meine heilige Ordnung hier vollkommen durcheinander, aber das ist der Preis für die tiefe innere Gemeinschaft, für diese Freundschaft. Und für uns natürlich auch ein Preis, nach Ostfriesland zu geigen, 6 Stunden und da ein paar Tage mit denen zu verbringen. Und auch nicht immer so ganz leicht, wir mit unseren Kindern und dem ganzen Paliho und die beiden in ihrer gemächlichen Zweisamkeit. Das sind Welten dazwischen. Aber die Freundschaft ist so tief, dass sie das aushält. Es gibt aber auch Menschen, das will ich auch nicht verschweigen, zu denen haben wir die Beziehung abgebrochen. Das waren Menschen, die an uns nur dann interessiert waren, wenn sonst nichts Interessantes los war. Das war schon hart, das zu sehen. Es ist mir dann aufgefallen, weil das war nicht nur zwischen uns Erwachsenen so, sondern auch zwischen unseren Kindern, dass meine Tochter mir irgendwann sagte, Papa, ich habe keine Lust mehr, die zu besuchen, weil ich bin immer nur interessant, wenn keine andere Sau durchs Dorf getrieben wird. Wenn irgendwas ist, dann bin ich weg vom Fenster. Dann habe ich gemerkt, das stimmt, da hat sie recht. Immer dann, wenn was anderes Interessantes ist, dann sind wir nicht mehr Thema. Und wenn die Langeweile kommt, dann werden wir wieder reaktiviert. Und da habe ich dann ganz bewusst gesagt, ihr Lieben, das ist nicht unsere Vorstellung von Freundschaft. Das ist nicht unser Konzept von Freundschaft. Und so leid es mir tut, aber ich werde die Beziehung abbrechen. Das war schon heftig, ja. Aber letzten Endes, ja, hat es mir dann Zeiten und Kraft gegeben für die wirklichen Freunde, ja. Und vielleicht ist Ihnen dann auch mal gespiegelt worden, dass Freundschaft nicht so eine billige Angelegenheit ist, so nach Lust und Laune, dass Freundschaft auch einen gewissen Preis kostet. Insofern war es eine gute Entscheidung. Es fällt uns modernen Menschen einfach schwer, bei den vielen Aufgaben und Terminen Freundschaft zu pflegen. Und darum habe ich euch das erzählt, damit ihr wisst, wir müssen Zeit und Kraft investieren und Prioritäten setzen. Um wenn wir Freundschaft wirklich pflegen wollen. Ein weiteres. Freundschaft braucht Offenheit. Offenheit schafft Nähe. Aber sie stellt auch ein Risiko dar. Das muss man klar sagen. Wenn man sich öffnet, dann macht man sich verletzlich. Und deswegen ist dieser Rat im Jesus Sirach auch sehr interessant. Man soll sich nicht zu schnell öffnen. Man soll abwarten, ob das Gegenüber Vertrauen verdient hat. Man soll sich nicht zu schnell öffnen. Aus 2 Gründen eigentlich. Einmal aus Schutz für dich selber. Ja, manche Menschen tragen ja ihr Herz auf der Zunge und erzählen jedem, wie es ihnen geht, aber nicht jeder kann damit umgehen und man wird dann sehr leicht verletzt. Es ist nicht gut, zu schnell seine allertiefsten Dinge dem Nächstbesten, der einem über den Weg läuft, anzuvertrauen. Aber auch noch aus einem anderen Grund. Es kann nämlich gut sein, dass deine Problematik und Thematik den anderen überfordert. Kennt ihr das? Manchmal begegnen einem Menschen, die schmeißen einem da was hin und das ist so schockierend, dass du das eigentlich gar nicht verkraften kannst. Du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Du bist tief betroffen. Es ist zu schwer. Deswegen ist es auch wichtig, nicht zu schnell und zu blauäugig sich zu öffnen und Menschen Dinge anzuvertrauen. Dazu muss er erstmal ein Freund geworden sein. Das Vertrauen muss gewachsen sein. Aber auch an mangelnder Offenheit kann eine Freundschaft zerbrechen. Wenn man immer sich bedeckt hält und nie rauslässt, was einem innerlich wirklich bewegt, da kann keine wirklich tiefe Freundschaft entstehen. Weil dein Gegenüber weiß nicht wirklich, wie es dir geht. Und er spürt das auch. Ja, ich weiß nicht, ob ihr solche Sachen kennt. Aber man spürt dann, dass der nicht offen ist. Und diese Offenheit, die ist aber von ganz großer Wichtigkeit. Ich selber habe mal von Eberhard Mühlern, dem früheren Leiter von Team F, einen sehr, sehr guten Rat bekommen. Er hat gesagt, wenn du geistig wachsen willst, dann musst du dir Menschen suchen, die dir etwas geben, die dich inspirieren. Und da habe ich gemerkt, ja, okay, da musst du aktiv werden. Das kannst du nicht sitzen und warten, bis du zufällig jemanden kennenlernst. Dann musst du dir schon mal Gedanken machen, mit wem würde ich gerne in Kontakt sein, wer kann mir was geben. Ich meine, nicht jede Freundschaft kann und muss auf diesem Prinzip aufgebaut sein. Es gibt ja auch Freunde, die einem nicht so viel geben können, denen aber ich etwas geben kann. Achtung, nicht verwechseln. Aber wir müssen uns schon aktiv überlegen, mit wem will ich mich umgeben. Wenn ich mich mit Menschen umgebe, die gut beieinander sind, die was zu sagen haben, dann werde ich auch entsprechend inspiriert. Wenn ich mich mit Menschen umgebe, die nicht gut dabei sind, dann werde ich auch entsprechend nicht unbedingt inspiriert und vielleicht sogar ausgebrannt, ausgelutscht. Kennt ihr das? Es gibt Menschen, wenn du mit denen zusammen bist, da hast du das Gefühl, alle deine Energie fließt ab. Es gibt sogar ein Buch zu dem ganzen Thema, wo es dann heißt, man müsste solche Bekanntschaften irgendwie eliminieren. Das finde ich ein bisschen zu krass, weil es gibt manchmal auch Situationen, dass solche Menschen dich brauchen. Das kostet dich dann einfach krass. Aber das überleg dir gut. Bete und frage Gott, soll ich so eine Beziehung aufrechterhalten? Ich selber habe mal so eine Beziehung gehabt zu einem lieben Mitchristen. Der hat mich immer wieder besucht und angerufen. Er hatte hier in Heidelberg studiert, ist dann nach Freiburg gezogen, hat dann immer angerufen und hat die ganze Zeit immer nur von den alten Zeiten geredet und immer nur von sich. Das war richtig, richtig heftig. Und wenn der zu uns kam, dann haben meine Kinder schon mit den Augen gerollt. Oh, der kommt wieder. Dann haben die sich alle abgeseilt und den Papa mit dem Kerli alleine gelassen. Und ich habe dann geschnauft. Ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt ist Schluss damit. Das ist alles Blödsinn. Ich habe ihm das dann gespiegelt in der Hoffnung, dass da eine Einsicht ist und eine gewisse Umkehr ist. Und wisst ihr was? Es ging weiter wie immer. Er hat nie nach dem Befinden von meiner Petra gefragt oder nach dem Befinden meiner Kinder. Er hat mich nie gefragt, wie es mir geht. Er hat immer nur von sich und seiner Welt geredet und wie er alles erlebt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, mein Lieber, darauf habe ich keine Lust mehr. Und dann war die Beziehung zu Ende. Ja, das ist manchmal der Lauf der Dinge. Auch Freundschaften können enden. Das war jetzt keine enge Freundschaft, wie ihr gemerkt habt. Es war eine ganz lose. Aber ich musste dann auch, wie ich sagen, nee, geht nicht. Und das Letzte, es gibt auch Fälle, wo Freundschaften richtig in die Brüche gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber das gibt's. Und ich habe euch hierzu eine Geschichte wieder mitgebracht von zwei ganz berühmten Streithähnen, nämlich Heinrich Hoffmann, dem Schreiber des Struwwelpeter. Der hat vor 200 Jahren, ist in Frankfurt geboren worden und einer seiner besten Freunde, das war Professor Heinrich von Rustige. Und es kam leider über einen Streit zum Bruch der Freundschaft. 1894, im letzten Lebensjahr von Heinrich Hoffmann, da schreibt Rustige, die Freunde hatten mittlerweile 50 Jahre miteinander gegrollt, lieber Feind, Wilhelm und Otto haben sich den Versöhnungskuss gegeben, nachdem sie 4 Jahre geschmollt haben. Warum sollten Heinrich und Heinrich nach halb hundertjährigem Brummen nicht die Friedenspfeife miteinander rauchen? Wir sind ja beide steinalte Kerls geworden und haben die schönste Aussicht, uns nächstens zu unseren Vätern zu versammeln. Sollen wir als feindliche Brüder in die Grube fahren? Da du das Herz auf dem rechten Flecke hast, so zweifle ich nicht, dass du mich verstehst. Und ad rem, ich komme Samstag, den 10. dieses Abends, 5 Uhr nach Frankfurt und werde da im Frankfurter Hof 4 bis 5 Tage residieren. Es wird sich dann wohl Gelegenheit und Zeit bieten, dass wir uns wiedersehen, wenn es dir so gefällt. Also bis dahin lebe ich in guter Hoffnung. Bitte teile deiner holden Gattin meine und meiner Frau herzlichsten Grüße mit und bleibe verbunden in alter Feindschaft, dein einstiger Freund. Ja, die beiden haben sich tatsächlich wieder gesehen und waren danach aufs Allerherzlichste miteinander verbunden, haben sich die Lebenserinnerungen und Erfahrungen aus 50 Jahren ausgetauscht. Ob sie dabei Tränen hatten, ist nicht überliefert, aber überliefert ist, dass sie sich gegenseitig Fotos geschickt haben, Briefkontakt gehalten haben, bis im September desselben Jahres der Heinrich Hoffmann gestorben ist. Der Heinrich Rustige hat einen barmherzigen Schritt gewagt. Und um der alten Freundschaft willen. Und sie sind beide mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überfließenden Maß an Freundschaft, Vertrautheit und Frieden beschenkt worden. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Quelle ist übrigens Heinrich Hoffmann, Lebenserinnerungen. Ich finde das schön, dass es so berichtet wird. Auch das ist Realität des Lebens. Es gibt manchmal richtig so Crashs, wo es richtig auseinandergeht. Aber Heilung ist möglich. Wir haben einen Gott der Wiederherstellung, einen Gott der Heilung, der uns zurechtbringen will. Meine Lieben, ich nähere mich dem Ende. Ich habe euch noch eine kleine Zusammenfassung gemacht von dem Ganzen. Suche aktiv einen guten Freund. Suche aktiv. Du bist kein Opfer deiner Umstände. Suche vertrauenswürdige Freunde, die treu sind, die lieben können und die barmherzig sind. Pflege deine Freundschaften. Investiere Zeit und Kraft. Lege falsche Idealvorstellungen ab. Manchmal sind die Menschen eben nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Sei du der Freund, den du selber haben möchtest. Sei ein Freund. Bei Team F gibt es übrigens ein Seminar für Singles. Das heißt Backstube Traumpartner, und da geht es nicht darum, wie finde ich einen Traumpartner, sondern wie werde ich ein Traumpartner. Das finde ich eine ganz entscheidende Sache, genau umgedreht. Und so geht es auch hier. Sei du der Freund, den du haben möchtest. Werde heil, wenn du irgendwo Defizite hast. Werde heil. Versöhn dich mit dir selbst. Räume aus, was dir im Weg steht. Nur so kannst du beziehungsfähig werden. Du musst diese Dinge ausräumen. Ansonsten wirst du im Selbstmitleid stecken bleiben. Und übe dich in Vergebung. Wenn es zu schmerzlichen Erfahrungen kommt, dann sei selber auch barmherzig. Und sei offen in deinen Beziehungen. Sei wirklich offen. Leg dein Herz da. Halte da nichts zurück. Mach dich verletzlich. Das kostet Mut, ich weiß es. Aber ohne Offenheit gibt es keine Tiefe. Und wenn du eine tiefe Freundschaft willst, dann muss diese Offenheit da sein. Ja, und wenn Freundschaften zerbrochen sind, dann gehe, so wie der Professor Rustige, den ersten Schritt. Geh einfach auf den Freund zu und warte nicht ab. Der hat gerade den rechten Augenblick noch erwischt. Ein Jahr hatten sie noch Zeit miteinander. Und vielleicht geht es in einer deiner Beziehungen auch so. Carpe diem, nutze den Tag. Und über allem, vergesst eure alten Freunde nicht. Guck mal in dein Adressbuch. Gibt es alte Freunde, die ich irgendwie verloren habe auf dem Weg, wo es vielleicht dran ist, da mal was zu reaktivieren. Ihr Lieben, ich wünsche euch gute Beziehungen. Ich wünsche euch Freunde, ich wünsche euch enge Freunde und ich wünsche euch allerbeste Freunde. Und ich wünsche euch Gelingen, Gottes Segen dazu. Amen.
Jetzt am Ende des Gottesdienstes möchte ich noch ein paar Informationen weitergeben. Am Mittwoch um 19.30 Uhr findet hier in der Gemeinde wieder der Gebetsabend statt. Herzliche Einladung dazu, Mittwoch 19.30 Uhr hier zum Gebet. Aus den bekannten Gründen können wir keinen Klingelbeutel durch die Reihen gehen lassen. Ihr könnt euch aber trotzdem finanziell an den Kosten der Gemeinde beteiligen, die Gemeinde unterstützen. Hinten beim Ausgang steht ein Körbchen, da könnt ihr gerne eure Münzen und ganz besonders eure Scheine reinlegen. Herzlichen Dank dafür. Für die Gäste, die heute vielleicht zum ersten Mal hier im Gottesdienst sind, hier im Gemeindezentrum, gibt es auch am Ausgang eine Informationsmappe. Die können Sie gerne mitnehmen, machen Sie Gebrauch davon. Da sind Informationen über unsere Gemeinde drin. Wir freuen uns, dass Sie den Weg gefunden haben und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und dass Sie auch gerne wieder bei uns vorbeischauen, entweder hier vor Ort oder online. Und last but not least, es gibt auch heute wieder nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, für sich beten zu lassen, sich segnen zu lassen. Vielleicht hat einem ja die Predigt sehr angesprochen. Vielleicht ist man ja gerade auf der Suche nach einem Freund und möchte einer Freundin und möchte da einfach auch von Gott geführt werden. Es sind Mitarbeiter da, die auf euch warten und die gerne mit euch beten. Und ich bitte euch, nach vorne zu kommen. Dann weiß man, auf wen man zugehen kann. Ich komme dann auch noch dazu. Ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, eine gesegnete Woche, vielleicht mit kleinen persönlichen Auszeiten und mit segensreichen Zeiten auch mit Freunden. Ich glaube, das muss man wirklich auch planen und das muss man wollen. Und wie wir gehört haben, das tut uns gut. Ich spreche noch ein Segenswort, einen Segenstext von Tina Wilms und dann hören wir vom Musikteam noch ein abschließendes Lied. Ich wünsche dir, dass Gott deine Schritte beflügelt, dein Herz fröhlich macht und Humor in deine Seele gießt. Er zeichne dein Gesicht mit Lachfalten und fülle dein Wesen mit Freundlichkeit. Ich wünsche dir, dass du in seiner Nähe zu einem glücklichen Menschen wirst. So segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.